Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Wir erinnern in dieser Stunde an den ungarischen Schriftsteller György Konrád. Er ist im Alter von 86 Jahren in Budapest gestorben. Ein Autor, der in der Literatur eine prägende Kraft für die Politik sah.
Die Politik folgt die Literatur. Die europäische Literatur begeistert mich. Es gab schon vor der Europäischen Union.
Wir schauen ans Wiener Burgtheater. Das startet unter neuer Leitung in die Saison. Martin Kuschei heißt der neue Hausherr. Er will aus dem Nationaltheater eine europäische Bühne machen. Außerdem nach dem Skandal. Wir besuchen die verspätete Uraufführung des Stücks In Staniolpapier in Bonn. Wir feiern in den 250. Geburtstag des berühmten Weltforschers und Europäers Alexander von Humboldt hinein und sind zu Gast bei der Jubiläumstagung von Netzpolitik in Berlin. Gestern haben wir hier in Fazit mit dem Literaturwissenschaftler Wilhelm Droste den verstorbenen ungarischen Architekten und Bürgerrechtler László Rojk gewürdigt. Und auf die Frage unseres Moderators, wer denn heute die großen intellektuellen Stimmen Ungarns wären, die noch zählten, antwortete Herr Droste unter anderem der Schriftsteller György Konrád. Heute, nur einen Tag danach, ist diese Stimme verstummt. György Konrád ist an diesem Freitag im Alter von 86 Jahren gestorben. Das haben wir kurz vor der Sendung erfahren. Anlass, noch einmal mit Wilhelm Droste in Budapest zu telefonieren. Schönen guten Abend, Herr Droste.
Guten Abend.
Herr Droste, György Konrád wurde mit seinem 1969 erschienenen Roman Der Besucher international bekannt. Die Themen seiner Werke waren immer wieder der Nationalsozialismus, außerdem der ungarische Volksaufstand von 1956 und die eigene Familiengeschichte. Er stammte aus einer jüdischen Familie. Viele Angehörige wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Wie hat er denn von diesen Themen in seinen Büchern und Essays erzählt?
Alle Schriften von Konrád sind sehr stark auch biografisch verankert. Und er ist eigentlich die Stimme der jüdischen Intelligenz, die sich versucht hat, in die ungarische Gesellschaft hineinzuarbeiten. Also keine orthodoxen Juden, sondern Juden, aufgeklärte Juden, die aufgeklärte Bürger in Ungarn sein wollten. Und er ist 33, das ist ja auch ein Schicksalsjahr, da wusste man, in Deutschland geht die Welt gerade unter, da ist er geboren. Und diese enge Verbindung von Deutschland und Ungarn hat sich ja dann ganz fatal auch bis zum Ende des Krieges ausgewirkt. Und er hat eigentlich einem großen Zufall zu verdanken, dass er überhaupt überlebt hat, weil die Mutter hat ihn mit nach Budapest genommen. Alle dachten, man hat viel größere Chancen, in den Provinzstädten zu überleben. Er kam aus Beret-Jugvalu, das ist heute fast an der rumänischen Grenze. Und die Mutter hatte recht, in Budapest hat die Hälfte der Juden überlebt und dem Umstand verdankt er sein Leben eigentlich. Und das zieht sich durch sein ganzes Schreiben hindurch auch. Er sucht den ungarischen Ort für die Juden, die diese Katastrophe überlebt haben.
War er vor diesem Hintergrund dann auch ein Anhänger oder Verfechter der europäischen Idee?
Er ist, wenn man so will, in Osteuropa die erste Stimme gewesen, die immer wieder den Namen Mitteleuropa auch betont hat. Also er wollte nicht Osteuropäer sein, er wollte Mitteleuropäer sein. Und das hat politisch unglaublich gewirkt und ausgestrahlt, auch auf Polen, auf Tschechien, auf die Slowakei. Und er hat überhaupt, glaube ich, eine ganz, ganz maßgebliche Stimme gehabt in Bezug auf Opposition gegen den Staatssozialismus. Also er ist, wenn man so will, das intellektuelle Herz dieser Opposition, der linksliberalen Opposition, nicht nur in Ungarn gewesen.
Wo würden Sie denn sagen, waren denn seine Bücher bekannter? Also er ist ja auch in Deutschland sehr bekannt. Er hat die Akademie der Künste mehrere Jahre geleitet, bis 2003, insgesamt 6 Jahre lang. Er war Präsident der Internationalen Schriftstellervereinigung PEN. Würden Sie sagen, dass seine Bücher vor allem in Ungarn gelesen wurden oder dann doch auch in anderen Ländern?
Also ich glaube, er war in der Mitte seiner Karriere in Deutschland ungleich bedeutsamer und wichtiger als in Ungarn, leider, weil er so sich auch in so eine Isolation hineingelebt hat und die Leute dann sagten, der verlässt Ungarn und der ist gar nicht mehr so ernst zu nehmen. Seine Bücher waren wahrscheinlich auch in größerer Auflage international gelesen als ungarisch gelesen. Aber insgesamt auch jetzt in den letzten Jahren hatte er so eine ganz besondere Bedeutung, weil er hatte auch den Mut, sich mit seinem eigenen Lager anzulegen. Das habe ich immer sehr bewundert, diese Zivilcourage, die auch vor eigenen Freunden nicht halt macht. Er sagte zum Beispiel, es ist nicht automatisch alles falsch, was Orbán sagt. wir müssen die Grenzen schützen. Das war eine Position, für die er dann sehr angegriffen wurde, aber den Mut hat er gehabt und das macht ihn für mich eigentlich besonders bewundernswert, dass er einfach keine Angst vor niemand hatte.
Das heißt, Sie sagen, der hat den Mut gehabt, sich gegen das eigene Lager zu stellen. Das heißt, er war auch ein unbequemer Mensch, also einer, der sich seine eigene Haltung immer bewahrt hat?
Ein sehr ruhiger, ein sehr höflicher, ein sehr, sehr beruhigender Mensch, aber gleichzeitig in seinem eigenen Denken auch sehr radikal. Und wenn es nötig war, dann hat er angeeckt. Ja, das würde ich schon sagen. Und das hat ihn auch bis zu seinem Tod, den man ahnen konnte im Übrigen, weil alle hatten Angst um seine Gesundheit. Bei Roig war das gestern eher überraschend, weil das so unheimlich schnell ging. Bei Jörg Konrad wussten wir, wir müssen Angst haben, dass er stirbt. Also das war irgendwie bekannt in Budapest.
Wenn wir zurückschauen auf die vielen Bücher, die er geschrieben hat, ich hatte ja schon erwähnt, den großen Durchbruch hatte er mit Der Besucher. Gibt es noch andere Werke, wo Sie sagen würden, damit sollte man sich näher befassen?
Also mich hat besonders beeindruckt Der Komplize. Und da hat er eigene Familiengeschichte beschrieben in Budapest. Und er hat mir sehr viel Stadtlandschaft gezeigt. Er war überhaupt ein begeisterter Budapester, ein begeisterter urbaner Mensch. Und ich konnte dann den Platz nachvollziehen, wo seine Familie, den Klausalplatz mitten im jüdischen Viertel, und habe dann mehr oder weniger seine Biografie auch abgeklappert, um Ungarn kennenzulernen. Also man kann ihn so lesen, dass man immer tiefer auch hineingerät in die ungarische Wirklichkeit. Er war immer sehr nah tatsächlich an den Verhältnissen. Es waren keine erfundenen Geschichten, sondern es sind erlebte Geschichten bei Konrad.
Herr Droste, wir feiern in diesem Jahr 30 Jahre Mauerfall. Wir hören jetzt an dieser Stelle vielleicht mal Georg Konrad, wie er sich vor 5 Jahren dazu geäußert hat.
89 war so ein Annus Mirabilis. Was man früher mit Gewalt, mit Waffen und mit Tod und mit Selbstopfertum nicht erreichen konnte, einfach so von der Erosion kam und war da und man musste gar kein Gewehr laut schießen lassen.
Können Sie sich erinnern, Herr Droste, wie Georg Konrad den Mauerfall 1989 erlebt hat und bewertet hat?
Für mich war er eigentlich einer der wichtigsten Denker, die die Mauer zum Fall gebracht haben. Er hat den Begriff der Antipolitik, den ich für sehr, sehr aktuell halte, geprägt, dass man sich nicht auf die bestehenden politischen Prozesse und Gewohnheiten beschränken soll, sondern die ganze politische Welt in Frage stellt, so wie sie ist. Und das ist auch heute wiederum ganz aktuell eigentlich eine Strategie, dass man sich nicht auf eine Ebene begibt mit dem Falschen, weil man dann auch automatisch sehr viel Falsches reproduziert, sondern eine Antipolitik betreibt, das heißt etwas tut, was dem Ganzen widerspricht. Er war auch dann kein Parteimitglied, er ist nicht in diese linksliberale Partei eingetreten, zu der Laszlo Roig gehört hat, sondern er hat immer versucht, auch Distanz zu halten, weil ihm diese ganzen politischen Apparaturen auch verdächtig waren. Er wollte eine andere Welt und nicht eine veränderte Welt.
Herr Droste, wir haben es jetzt in dem Gespräch schon mehrfach gehört, Sie haben ihn sehr gut gekannt, Sie haben ihn auch öfter getroffen. Wenn Sie jetzt sich an ihn erinnern, was werden Sie am meisten vermissen von Georg Konrad?
Eigentlich seine beruhigende Kraft. Also er hatte eine Gelassenheit. Sicherlich auch biografisch begründet. Also er hatte Schlimmeres erlebt. Das war auch Agnes Scheller, die immer wieder sagte, wer einmal fast in die Donau hineingeschossen worden ist, der hat im üblichen Sinne keine Angst mehr. Das sind eigentlich Erlebnisse, die diese Generation gewappnet hat gegen die heutigen Missstände, weil sie sie mit größerer Gelassenheit betrachten. Und diese Gelassenheit hat er auch in der Stimme. Er hatte eine sehr schöne deutsche mit seinem sehr deutlichen ungarischen Akzent. Und sehr, sehr beruhigend, sehr tief. Und es war eine Musik in seiner Stimme, wo man dachte, Mensch, wenn man mit diesem Mann zusammen ist, dann kann die Welt nicht untergehen. Also das ist eigentlich, wenn man so will, ich werde seine beruhigende Kraft vermissen.
Ganz herzlichen Dank, Willem Droste. Gemeinsam mit dem Literaturwissenschaftler erinnerten wir an den ungarischen Schriftsteller Georg Konrad. Er ist heute im Alter von 86 Jahren gestorben. Herr Droste, ganz herzlichen Dank. Als Mount Everest aller Schauspielorte, hat die scheidende Direktorin Karin Bergmann das Burgtheater einmal bezeichnet. Jetzt herrscht Martin Kuge über diesen hohen Theaterort. Nach 8 Jahren hat er das Residenztheater in München gegen Wien getauscht. Gestern ging die erste Spielzeit unter seiner Leitung los mit Ulrich Rasches Inszenierung Der Backchen. Heute Abend folgte dann gleich die nächste wichtige Premiere, Watz die Moor, Watz die Vögel, ein Familienepos über 3 Generationen. Bevor wir hören, wie es heute Abend in Wien war, stimmen wir uns gemeinsam ein mit einem Ausschnitt aus Die Vögel.
Ich habe euch sowieso nicht um euren Segen
gebeten.
Darum geht es nicht. Das ist dein Leben. Du bist frei. Heutzutage verbietet dir kein Gesetz zu lieben, wen du willst. Aber es gibt eine Schuld gegenüber unseren Vorvätern, die dem Blut der unseren entspringt.
Ich erzähle dir etwas von Liebe und du erzählst mir was von Schuld.
Peter, dein Vater spricht von Schuld als einer Emotion, die uns strukturiert, die uns empathischer, sensibler macht für das Leid anderer.
Also man hört es schon, mehrere Sprachen werden gesprochen und es geht um Schuld und um eine offenbar schwierige Liebe. Den ganzen Abend gesehen hat für uns Christoph Leibold. Schönen guten Abend nach Wien.
Schönen guten Abend.
Was für eine Geschichte ist das, die der kanadische Schriftsteller Watz die Moor, Watz hier erzählt?
Ja, das ist eine Geschichte, die handelt von dem konfliktträchtigen Aufeinandertreffen von Menschen von verschiedenen Religionen, von daher ein Thema unserer Zeit. Es geht um Identitätsfragen, also diese Figuren fragen sich ständig, wer bin ich, wer glaube ich zu sein, wen sind die anderen in mir, wie holt mich meine Herkunft ein. Ausgangspunkt ist die Geschichte von Eitan und Wahiba in New York. Er ist deutscher Jude, der da studiert, sie ist Amerikanerin, arabische Wurzeln. Als Eitan Wahiba seinen Eltern vorstellt, die Szene haben wir gerade gehört, ist der Vater gar nicht begeistert. Dessen Vater hat die Shoah überlebt. Stellt sich dann raus, das war gar nicht sein leiblicher Vater. Eitan und Wahiba reisen nach Jerusalem. Er wird dann in ein Attentat verwickelt. Wahiba entdeckt ihre arabische Identität. Also es gibt noch ganz viele weitere Plot-Turns, die immer so die Last der Geschichte, der Vergangenheit mit den Konflikten der Gegenwart verknüpfen.
Inszeniert hat der israelische Regisseur und Schauspieler Itai Tiran, der kennt das Stück ja wahrscheinlich schon ziemlich gut. In einer Stuttgarter Aufführung hat er selbst mitgespielt. Jetzt ist er von Stuttgart mit Kuge ans Burgtheater gewechselt. Wie nähert er sich denn dem Stoff?
Naja, das Stück ist ja so ein well-made play, gut gebautes, klassisches Dialogdrama, ein bisschen mit vor- und zeitlichen Vor- und Rücksprüngen und Raumsprüngen wird da gearbeitet und bedient diese well-made Dramatik. Es gibt 4 Videowände. Die werden bespielt, mal mit Symbolbildern, mal mit Nachrichtenbildern, mal mit Bildern, die Kulissen andeuten, eine Stadtsilhouette. Und die Wände sind verstellbar und werden immer anders formiert, sodass sich neue Raumsituationen ergeben. Und gespielt wird aber im Modus eines Psychorealismus. Für mich folgt das ein bisschen zu glatt so einer gängigen TV-Dramaturgie und Ästhetik. Das geht bis hin zur Sprache. Es wird eben, weil es Menschen aus verschiedenen Religionen und Kulturen sind, Hebräisch, Deutsch, Englisch, Arabisch gesprochen. Entsprechend auch die Besetzung. Deutsche Schauspieler, aber auch Israelis, Schauspieler mit arabischen Wurzeln. Das beglaubigt so ein bisschen diese Sache, dass wenn man über die Begegnung dieser Menschen erzählt, dass man das auch im Theater dann stiften muss, so eine Begegnung. Ich verstehe den Ansatz, finde aber ein wenig problematisch. Also wenn jeder mehr oder weniger das spielt, was er tatsächlich ist, schreibt man auch wieder die Menschen so in ihren Identitäten fest, sperrt sie da ein. Und eigentlich ist das Theater, könnte ein Schritt weiter sein, ist auch schon ein Schritt weiter bei Formen, wo jeder alles spielt, egal welcher Herkunft. Also, aber bei dem Realismus hier auf der Bühne ist das schlechterdings nicht möglich. Von daher sind vielleicht meine Vorbehalte gegen diese Form von Theater nicht nur eine Geschmacksfrage, sondern ja, es gibt andere Theaterformen, die da schon ein Stück weiter sind.
Das heißt, dieses Stück, es sind ja, glaube ich, mehr als 1 Dutzend Theater, die in dieser Saison das Stück auf die Bühne bringen, das wird jetzt wahrscheinlich nicht eins sein, dass er besonders herausragt, diese Inszenierung.
Ich glaube, das nicht. Und ich glaube, die Theater spielen das vor allem deshalb, weil sie einerseits schwierige aktuelle Fragen verhandeln können, aber in einer leicht zugänglichen Form. Aber ich finde die dann auch manchmal ein bisschen unterkomplex, so vom wie man auch das ganze Thema reflektiert.
Saisonstart war ja schon eigentlich gestern mit Ulrich Rasches Version Der Backchen. Rasche lässt Schauspieler ja gern auf rotierenden Maschinen rhythmisch laufen und dazu chorisch sprechen. Wie war das jetzt gestern beim Euripides-Text?
Ja, rotiert wurde nicht, aber die Menschen waren in Bewegung, die Schauspieler, also so insofern die typischen rasche Zutaten, eine beeindruckende Bühnenmaschinerie, hier 3 riesige Laufbänder, auf denen marschiert und skandiert wurde, oft auch dann chorisch, zu so einer monumentalen Minimal Music, die sich in Loops, in immer wieder in Intensität reinschraubt. Ja, also insofern einerseits typisch Rasche, aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Die Frage ist immer, passt die Form zum Inhalt und oder ist sie übergestülpt? Und hier ergibt sich echt eine spannende Lesart. Es sind ja zwei Antagonisten in dem Stück, Dionysos und Pentheus. Pentheus, der eigentlich der kalte Machtmensch bei Euripides, und Dionysos, der Gott des Rausches und des Theaters, von daher dem Theater eigentlich sehr sympathisch. Aber Rasche kehrt das um, weil heute in so einer Zeit, wo ja mit gefühlten Wahrheiten operiert wird, tut so ein bisschen Rationalität eigentlich Not, und dafür steht Pentheus. Also Rasche stülpt die Logik des Stücks um, und das ist interessant und funktioniert in seiner Ästhetik ganz prima.
In diesen Tagen beginnt eine neue Ära in Wien. Martin Kuschel hat ja angekündigt, aus dem Burgtheater ein offenes europäisches Theater machen zu wollen. Ein Ort der Extreme, extrem zeitgenössisch, extrem laut, extrem österreichisch und extrem international. Er will das Publikum überraschen. Wie kommt das denn an in Wien, solche Ankündigung?
Beim Publikum hat man das Gefühl, das ist so diese Mischung aus Spannung und Skepsis. Heute die Premiere wurde sehr heftig beklatscht. Also viele freuen sich auf was Neues. Die eigentliche Frage ist, wie geht das in Österreich nach der Wahl in 2 Wochen weiter? Also Kuschel wurde berufen unter einer SPÖ-ÖVP-Regierung. Dann kam die ÖVP-FPÖ-Koalition, die sich nach dem Strache-Ibiza-Video dann aufgelöst hat oder zerbrochen ist. Jetzt ist gerade so eine Übergangsphase. Aber wie wird das, wenn die FPÖ wieder in die Regierung kommt, was nicht unwahrscheinlich ist? Wenn ich an Deutschland denke, die AfD in Baden-Württemberg hat zum Beispiel angefragt, wie viele Ausländer an staatlichen Theatern beschäftigt sind. Das könnte der FPÖ auch einfallen, angesichts von Kuschels Idee, dieses Burgtheater nicht als österreichisches Nationaltheater zu begreifen, sondern als europäisches Nationaltheater, in dem verschiedene Sprachen gesprochen werden, Menschen aus vielen Kulturen auf der Bühne stehen, wie heute Abend in Die Vögel. Und anders als die AfD in Baden-Württemberg ist die FPÖ vielleicht bald wieder nicht in der Opposition, sondern in der Regierung. Also das könnte dann schon auch sehr schnell die Luft recht dünn werden auf diesem Mount Everest, den Sie da anfangs zitiert haben.
Wir werden das im Fazit hier weiter beobachten. Christoph Leibold, er hat für uns den Saisonauftakt am Wiener Burgtheater gesehen. Vielen Dank und einen schönen Abend nach Wien, Herr Leibold.
Gern geschehen.
Gleich nach Mitternacht ist es 250 Jahre her, dass einer der berühmtesten Europäer geboren wurde. Natürlich, die Rede ist von Alexander von Humboldt. Gefeiert wird dieser moderne Universalforscher, Weltreisende und Kartograf in diesem Jubiläumsjahr ja schon etwas länger mit Symposien, Büchern, Debatten, Archivöffnungen. Das Humboldt-Forum in Berlin zeigt aus diesem Anlass seine erste Ausstellung. Und auch wenn das Prestigeobjekt noch nicht ganz eröffnet, so wird es an diesem Wochenende dennoch eine große Geburtstagsfeier geben. Wladimir Balzer hat sich umgeschaut.
Draußen sind die Gerüste gefallen. Innen ist Baustelle. Das Berliner Humboldt-Forum ist ein Ort des Übergangs und will das auch zeigen. Zum Beispiel mit einer Installation aus dem Amazonasgebiet. Ein Raum aus simplen Holzplatten an einem Stahlgerüst, in dem Wissen hin und her transferiert werden kann.
Mi nombre es Jaime Maurue.
Es ist eine improvisierte Maloka, ein Haus, in dem sich indigene Gemeinschaften im Amazonasgebiet treffen. Der Künstler Jaime Maurue sitzt hier auf einem Holzhocker, vor sich eine Schale mit einer grünen Masse, in der er rührt. Daneben eine kleine Flasche, aus der er sich eine zähe Essenz genehmigt.
Draußen ist Berlin, aber hier drinnen ist eine Maloka. Es ist ein Haus des Denkens, aber auch ein Haus, in dem man Coca und Tabak zu sich nimmt, vermischt mit Maniok.
Die Masse, die daraus entsteht, sollte vorsichtig genossen werden, das ist schon mal sicher. Vor allem aber gilt sie vielen Amazonasbewohnern als heilig. Sie verstärkt den Geist in einer solchen Maloka und sie hilft, Wissen weiterzutragen. Auf dem Boden dieser improvisierten Maloka stehen kleine Holzschalen, mit denen man Wissen transportieren kann. Jaime Maurue sagt, Wissen von uns und Wissen von Humboldt. Es ist ein Austausch. Kuratorin Diana Rico aus Bogotá glaubt daran, dass man ein geistiges Erbe mitnehmen kann, wohin auch immer man geht. Sie will, sagt sie, dass wir alle zu Entdeckern werden. Das nimmt sie mit von Humboldt.
So this is what we gather from Humboldt, is how we can really carry heritage wherever we go. We invite people to be explorers now, and explorers of your own psyche, of your feelings, of your conceptions, of your misconceptions.
Trotzdem bleibt die Frage, ob man ein solches tief in den Traditionen verwurzeltes Gemeinschaftshaus in einen hohenzollernartigen Neubau wie das Humboldt-Forum transferieren kann. Jaime Maurue sagt ja. Wenn die Älteren seiner Gemeinschaft zustimmen und den Segen geben, dann ja. Er hat sie gefragt. Sie haben die Reise gesegnet.
si se habla bien, con buen pensamiento, si se consulta con los mayores, con los abuelos que están en el territorio, es posible.
Mit einem Smartphone kann man in dieser Maloka geometrische Figuren scannen. Vergleichbar mit einem QR-Code öffnen sich dann Bilder von solchen Orten mit Gemeinschaftshäusern. Ein Leben in den Tiefen des bedrohten Amazonas.
Nosotros queremos pues que se proteja, ¿sí? Que las comunidades internacionales den la mano también.
Ich hoffe, dass die internationale Gemeinschaft mehr tut, den Amazonas zu retten. Es geht nicht nur um die biologische Vielfalt, es geht um Kultur und Lebensräume.
Die meisten der 60 eingeladenen Künstlerinnen und Künstler für diese Ausstellung und das Fest kommen aus Lateinamerika. Es ist ihre Sicht auf Humboldt, die hier interessiert. Fabiano Cueva etwa, Künstler und Kurator aus Ecuador, ist dabei.
In Lateinamerika ist Humboldt zu einem Nationalhelden geworden.
Und er hat eine mögliche Erklärung dafür, die er in den Humboldtschen Tagebüchern gefunden hat.
When you read the diaries, you see that the ways of relation with the people, for example, indigenous communities.
Alexander von Humboldt ist mit der einheimischen Bevölkerung viel freundlicher umgegangen als die spanische Kolonialmacht.
Different to this colonial habitual treatment of the colonial Spanish power.
Auch wenn Humboldt womöglich vor Ort als der bessere Europäer gilt, die Ausstellungen hier verklären ihn nicht. Fabiano Cueva hat im Humboldt-Forum eine Art ironische Wunderkammer installiert. Letztlich das, was man Mitbringsel nennt, von den Orten, die Humboldt bereist hat. Papageien aus Pailletten zum an die Wand kleben oder lächelnd aus Holz. Gewöhnliche Schmetterlinge aufgespießt in Holzkisten. Getrocknete Pflanzen auf altem Papier, sieht zumindest alt aus. Fotoalben, ein Strohhut, der wie der von Humboldt aussieht, den man aber in Touri-Läden für wenig Geld bekommt. Es ist ein Spiel, ein ironischer Kommentar zur Heiligsprechung authentischer Dokumente. Es sind die ersten Ausstellungen, die das Humboldt-Forum hier zeigt. Es ist ein erstes Zeichen. Die erste Öffnung für das Publikum mit was zum Zeigen. Generalintendant Hartmut Dorgalo formuliert aus aktuellem Anlass das Prinzip Humboldt-Forum.
Andere Perspektiven einnehmen, vernetzt zu denken und wirklich auch ernst zu nehmen, dass wir inzwischen nicht mehr diejenigen sind, die definieren, was in dieser Welt wichtig ist.
Es ist ein fröhlicher erster Abend im Humboldt-Forum mit DJs und Lichtinstallationen, dem noch ein ganzes Wochenende folgen soll. Die Ausstellungstexte sind dreisprachig, Deutsch, Englisch und Spanisch. Die Künstlerinnen und Künstler kommen aus Lateinamerika. Der Blick ist von dort aus auf uns Europäer gerichtet, nicht umgekehrt. Im Humboldt-Forum wird gerade die Deutungsmacht neu verteilt.
Wladimir Balzer über die Feierlichkeiten zu Ehren eines der berühmtesten Europäer, Alexander von Humboldt, im Humboldt-Forum in Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Christian Neugebauer.
Die Österreicherin Valerie Pachner und der Deutsche Rainer Bock haben heute Abend den Deutschen Schauspielpreis erhalten. Pachner wurde als beste Hauptdarstellerin im Drama Der Boden unter den Füßen geehrt, in dem sie eine Unternehmensberaterin mit psychisch kranker Schwester spielt. Bock bekam seine Auszeichnung für die Hauptrolle in Atlas, ein Drama, in dem ein Mann glaubt, nach vielen Jahren seinen Sohn wiederzufinden. Weitere Auszeichnungen gingen unter anderem an Christine Schorn als Ehrung für ihr Lebenswerk und an Angela Winkler für ihre Leistung im Theater. Die Preise werden vom Bundesverband Schauspiel verliehen. Ihm gehören laut Mitteilung rund 3.400 Schauspieler an. Der chinesische Künstler Ai Weiwei trat heute überraschend im Münchner Haus der Kunst auf. Er übernahm die Rolle des Kartenabreißers. Mit der Spontanaktion solidarisierte sich Weiwei mit dem Aufsichtspersonal des Museums, das geschäftlich ausgelagert werden soll.
52 Leute sollen entlassen werden. Das überrascht mich völlig. Ich höre auch, dass der Prozess nicht transparent ist. Es sollte viel mehr Diskussionen geben, bevor sowas passiert.
Der herbeigeeilte kaufmännische Direktor des Museums, Bernhard Spies, kritisierte die unangemeldete Aktion. Im Gespräch mit Weiwei nannte er die Vorwürfe wörtlich Unfug. Bis auf 15 sehr gering Beschäftigte sollten alle 52 Aufsichten bei gleichem Gehalt von einem Personaldienstleister übernommen werden, so Spieß. Ai Weiwei sagte am Rande der Aktion, seit seiner großen Ausstellung 2009 im Haus der Kunst sei er dem Personal sehr verbunden. Der Deutsche Kabarettpreis geht in diesem Jahr an Max Uthoff. Er spitze mit scharfem Verstand und der unbestechlichen Logik des gelernten Juristen seine Programme zu brillanten Zeitdiagnosen zu, begründete das Nürnberger Burgtheater seine Entscheidung. Mit dem Förderpreis wird die Kabarettistin Lisa Catena geehrt. Als Schweizerin mit italienischen Wurzeln bringe sie eine erfrischende Außensicht ins deutsche Kabarett, hieß es. Den Sonderpreis erhält der Magier und Comedian Detlef Simon, der auf der Bühne als Desimo auftritt. Der Preis gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen der deutschen Kabarettszene. Im Pariser Centre Pompidou ist ein Mann mit einem Teppichmesser auf ein Bild des zeitgenössischen Künstlers Daniel Buren losgegangen und hat es schwer beschädigt. Wie das Museum mitteilte, sei es dank der Videoüberwachung gelungen, den Täter zu identifizieren und noch im Museum festzusetzen. Er habe kein Motiv genannt und sei der Polizei übergeben worden. Der 81-jährige Künstler wurde demnach informiert und sein Bild in die Reservatenkammer des Museums geschafft, um das genaue Ausmaß der Schäden zu untersuchen. Daniel Buren gilt als Vertreter der französischen Konzeptkunst. Im Centre Pompidou sind mehrere Werke mit seiner charakteristischen Streifentechnik zu sehen.
Es war der große Aufreger bei den Autorentheatertagen am Deutschen Theater in Berlin im vergangenen Jahr, die Inszenierung von Björn S.C. Deigners Stück In Staniolpapier durch Sebastian Hartmann. Der brachte die von Deigner erzählte Geschichte einer Prostituierten, die auf ihr Leben zurückblickt, mit, wie es hieß, sehr männlichem Zugriff auf die Bühne, zum Beispiel mit expliziten Gewalt und Nacktszenen, und löste damit gleich zwei Debatten aus. Zum einen die um potenziellen Sexismus und um die Frage, wie stark ein Regisseur in Autorentexte eingreifen dürfe. Vom Original waren damals nur 20% verwendet worden. Der Autor distanzierte sich, er sah seinen Stoff komplett konterkariert. Die Bezeichnung Uraufführung wurde gestrichen. Heute Abend, ein Jahr später, erfolgte die echte Uraufführung des Deigner-Stücks In Staniolpapier, inszeniert von Matthias Köhler im Theater Bonn. Für uns gesehen von Michael Lages. Schönen guten Abend nach
Hallo,
Bonn.
Hallo, Abend.
Herr Lages, Deigners Stoff basiert auf Gesprächen mit einer Prostituierten über ihr Leben. Darin gibt es zärtliche, aber auch sehr brutale Momente. Vielleicht erstmal ein Wort dazu. Wie schätzen Sie denn die Qualität des Textes ein?
Die schätze ich extrem gering ein. Es ist ein Text, der halb dokumentarisch sein will, indem er diese Geschichte eben nach wahren Erzählungen einer Prostituierten erzählt. Gleichzeitig will er aber auch irgendwie Kunst sein und kommentierend auf diese Geschichte eingehen. Sie ist übrigens durchaus nicht nur durchsetzt mit Gewalt und Unterwerfung, sondern eigentlich wird eine selbstbewusste, selbstständige Frau gezeigt, die das ja nicht zwangshaft macht, sondern aus freier Entscheidung, was sie da an Arbeit macht. Aber der Text ist in keiner Weise irgendwann irgendwie ansatzweise poetisch und kommt über sozusagen das Aneinanderreihen von Fakten und Daten nicht hinaus.
In Berlin gab es ja damals den Vorwurf an Sebastian Hartmann, er habe sich am Deigner-Text vergriffen und einen misogynen Opferporno inszeniert, indem er die weibliche Hauptfigur entmündigte. Deigner selbst hat dann in einem Spiegel-Interview moniert, dass Hartmann in seiner Berliner Inszenierung eine Innensicht der Protagonistin behaupte, aber dass er als Autor sich das als Mann nicht so eigen machen wolle. Wie hat das denn jetzt der Regisseur Matthias Köhler in Bonn gelöst?
Mit ganz viel Distanz, also in diesem Sinne auf Deigners Spuren. Ich weiß übrigens nicht, wie man über Prostitution reden kann, ohne auch von der Innensicht der Frau zu reden, aber das ist eine andere Geschichte. Er macht viele distanzierende Maßnahmen. Die drei Akteure, zwei Frauen, ein Mann, agieren in so fleischfarbenen Ganzkörperkostümen, die so tun, als wenn sie ansatzweise irgendwie nackt wären, aber es natürlich überhaupt nicht sind. Es wird ein Greisenchor, na, Greise ist stark übertrieben, ältere Herren, ein Chor von 6 älteren Herren drumherum gruppiert, der teilweise deutsche Poplieder singt, aber auch natürlich die Kunden herbei imaginiert. Das ist alles wahnsinnig brav und wahnsinnig ordentlich und lebt eigentlich vor allen Dingen davon, dass es auf einer Art, ja, wie soll man sagen, Nachtclub-Showbühne, so eine runde Scheibe, verspiegelte Scheibe, die sich die ganze Zeit dreht und auf der sie stöckeln und tänzeln und singen. Das ist extrem harmlos und extrem, wie soll man sagen, aller Schärfe beraubt, die der Text haben könnte, wenn man diese Innensicht, die Hartmann behauptet hatte, einnehmen würde.
Okay, wir können ja mal einen Ausschnitt hören, ob der so ordentlich und brav klingt, wie Sie gerade sagen. Wir hören da mal rein.
Was? Enterbt? Was? Aus der Familie ausgeschlossen? Ich will euer Geld gar nicht.
Wird Maria sagen.
Und auf die Familie, da kann ich drauf pfeifen.
Sagt sie. Aber das meint sie nicht so. In Wirklichkeit tut Maria das weh. In Wirklichkeit will sie nicht alleine sein.
Alles nur nicht das. Die Welt ist ein komischer Ort. vollgestopft mit Leuten.
Aber ganz auf sich alleine gestellt?
Das bitte nicht.
Aber sie sagt...
Wenn ihr weiter mit dem verkehren wollt, na dann macht das eben. Freund der Familie, ja? Na, aber ohne mich...
Wird sie sagen.
Viele machen dicht.
Sagt Maria.
Viele geben es nie preis.
Sagt sie.
Aber nicht ich.
Sagt sie.
Ich nicht.
Ja, wir hören es jetzt hier schon, es wird teilweise chorisch erzählt, die Geschichte der Maria. Wird denn deutlich, Herr Lages, warum das jetzt drei Personen sind, ein Mann und zwei Frauen?
Naja, also ein Mann ist deswegen mit im Spiel, weil man sich ja auch männliche Prostitution vorstellen kann. Aber warum es drei sind, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Er wollte auf jeden Fall...
Gibt es denn Sinn für Sie als
Zuschauer? Naja, natürlich ist es eine Methode, um zu vermeiden, dass man eine Erzählung hat, die eine Ich-Figur erzählt und gleichzeitig eine Kommentarebene, haben Sie ja gerade gehört, da sagte jemand immer, sagte sie oder sagt sie jetzt. Und also man hat eine Ich-Ebene und eine Kommentarebene. Und das heißt, zumindest mal lohnt es sich, zwei Leute zu haben. Wenn man diese auch noch aufsplitten will, die Kommentare, dann macht man drei draus, hätten auch vier oder fünf sein können. Es ist auf jeden Fall der Versuch, von der Dokumentation einer Einzelfigur, einer einzelnen Erzählung wegzukommen, hin zu etwas, was ja allgemeingültiger wird womöglich und eventuell wegkommt von der Leidens- und Opferrolle. Die ist eigentlich definitiv im Text überhaupt kein Opfer, sondern das ist ganz wichtig und eigentlich die wesentlichste Mitteilung am Ende und am Beginn des Stückes. Sie hat all das durchlebt. Und sie sagt zwar nicht, ich habe nichts bereut, aber sie sagt, sie habe es ohne jede Angst durchlitten. Also sowohl die Misshandlung durch die Eltern oder das Nichtachten durch die Eltern, als auch den Freund des Hauses, der sie in diese ganze Szene einführt. Sie hat all das ohne Angst durchlebt und ist erstaunlicherweise danach immer noch eine starke Frau.
Herr Lages, ganz kurz zum Schluss die Frage. Sie haben ja vorhin schon gesagt, der Text ist schwach, die Inszenierung ist brav und ordentlich. Versteht man also jetzt oder verstehen Sie jetzt, warum Hartmann diesen Text ignoriert hat?
Ich traue mich kaum Ja zu sagen, weil auf dem Sebastian Hartmann so rumgeprügelt worden ist voriges Jahr. Aber ich kann relativ gut verstehen, wenn er diesen Text vorher nicht in Händen hatte und tatsächlich erst zur Uraufführung bei den Autorentheatertagen in die Hand gedrückt bekommen hat, dass er gesagt hat, das ist schwach, da versuche ich mit dem Material was anderes und was Weiträumigeres zu erzählen. Ja, ich kann es verstehen.
Björn S.C. Deigners Stück Instaniolpapier. Die Uraufführung gab es dann also heute Abend im Theater in Bonn, inszeniert von Matthias Köhler. Für uns gesehen von Michael Lages. Die nächsten Vorstellungen Instaniolpapier in Bonn gibt es am kommenden Mittwoch und am 22. und 27. September. Vergleichen können Sie das dann aber leider nicht mit der Berliner Inszenierung. Die steht nämlich derzeit nicht auf dem Spielplan des Deutschen Theaters. Fight for your digital rights, kämpfe für deine digitalen Rechte. Das sind Schlagworte, die es mittlerweile auf viele T-Shirts, Sticker und Jutebeutel geschafft haben. Gestern Abend erschien der Slogan in leicht abgewandelter Form als Lichtprojektion, unter anderem auf dem Bundeskanzleramt. Fight for our digital right, heißt so viel wie kämpft für unsere digitalen Rechte. Hinter beiden stecken die Macher des Blogs Netzpolitik.org. Ein Geburtstagswunsch, so nannte das Netzpolitik.org-Gründer Markus Beckedahl heute auf der Das ist Netzpolitik-Konferenz. Und meine Kollegin Jenny Gensmer, die war dort. Jetzt ist sie hier bei uns im Studio. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Der Blog feiert 15 Jahre Netzpolitik. War also Feierstimmung in der Volksbühne in Berlin?
Also zum Abend hin dann, ja. Die Konferenz ist ja in eine Gala übergegangen, gab auch Kuchen und alles. Mittlerweile dürften auch viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Weg zum Feiern in einen Berliner Club unterwegs sein. Am Vormittag, würde ich sagen, herrschte da eher noch so Versöhnungsstimmung. Zu Gast war nämlich Kanzleramtsminister Helge Braun, einer von vielen Politikern übrigens, die zu Gast waren auf der Netzpolitik-Konferenz. Und der hat schon gesagt, dass diese Aktion mit der Lichtprojektion jetzt keine juristischen Folgen haben wird.
Du hast gerade gesagt, es waren viele Politiker da. Das ist ja eine Entwicklung, die man auch auf der Republika beobachten kann. Wie war das jetzt bei der Netzpolitik-Konferenz? Bringt denn der Austausch mit diesen Politikern überhaupt was?
Naja, also ich würde sagen, das ist jetzt erstmal ein Signal an die Zivilgesellschaft. Das ist was bringt. Also was zeigt, dass Netzpolitik ein Thema auch in der großen Politik geworden ist. Aber so sehr viel weiter, als dass man jetzt Politikerinnen und Politiker auch mal in einem anderen Kontext sieht. Zum Beispiel jetzt mit der Community. Sehr viel weiter geht es nicht, auch jetzt nicht, wenn man Politikerinnen und Politiker mal mit den Leaks von Netzpolitik.org konfrontiert. Die lächeln das dann häufig so weg. Viel stärker finde ich bei der Konferenz die Themen, die dort vertieft werden. Und das ist das ganze Spektrum der digitalen Bürgerrechte und was sie bedroht, also die Themen Vorratsdatenspeicherung, Überwachung, Polizeigesetze, das sind alles diese Schwerpunkte, die die Redaktion in ihrem Blog ja setzt und begleitet. Marie Böckling zum Beispiel, seit sie dort arbeitet, 1,5 Jahren, schaut hauptsächlich auf Polizeigesetze. Und sie hat in dieser Zeit, sagt sie, einen Paradigmenwechsel beobachtet in der Polizeiarbeit. Und das hat sie mir jetzt nach ihrem Talk nochmal genauer erklärt.
Eine Figur eigentlich, die das ganz zentral rüberbringt, ist diese Figur des Gefährders. Also diese Idee, dass es in unserer Gesellschaft Menschen gibt, die zwar noch keine Straftat begangen haben, sich auch noch nicht verdächtig gemacht haben für eine konkrete Straftat, aber die man für irgendwie abstrakt gefährlich hält. Und dass da die Polizei jetzt schon eingreifen darf, zum Teil mit Überwachungsmaßnahmen, zum Teil aber auch schon ganz weitreichend, beispielsweise um die Person in den sogenannten Präventivgewahrsam zu nehmen, also tatsächlich in ein Gefängnis zu nehmen. Das gab es so vorher noch nie und das wurde meiner Meinung nach zu Recht als Paradigmenwechsel bezeichnet.
Und wie sie es sagt, ist das im Prinzip ein kompletter Wandel, der da stattfindet, wie die Polizei auf Gesellschaft schaut.
Jetzt kommt die Konferenz ja mit ihrem Namen, das ist Netzpolitik, schon mit so einem allgemeingültigen Anspruch daher. Aber gehen denn die Themen über diese Spezialthemen der Redaktion hinaus?
Ja, das ist jetzt leider genau mein Problem bei der Konferenz. Die Menschen, die dort sprechen, von Netzpolitik.org, aber auch von der digitalen Gesellschaft oder dem Verein Wikimedia, die machen ja alle, wie ich finde, eine ziemlich gute Arbeit. Aber man sieht auf dieser ganzen Konferenz leider Jahr für Jahr ziemlich dieselben Menschen, die zu ähnlichen Themen sprechen und die man zu diesen Themen auch auf vielen anderen Konferenzen sieht. Also auf der Republika oder auf dem Chaos Communication Congress vom CCC und so weiter. Das ist interessant, wenn man einsteigt in die Themen und das ist auch gut, um auf dem Laufenden zu bleiben, aber das ist schon hauptsächlich eine Nabelschau.
Aber ein Name war heute, stand auf dem Programm, der eine Keynote gehalten hat, Lawrence Lessig. Der gilt ja so als wichtige Figur, was freie Lizenzen betrifft. Kamen denn von ihm neue Impulse?
Ja, also Lawrence Lessig ist Rechtswissenschaftler an der Harvard-Universität und eben auch Gründer dieser Creative Commons, also dieser Lizenzen für freie Inhalte. Der hat die erfunden. Lessig wurde von Wikimedia eingeladen, also das ist dieser Verein hinter Wikipedia, wo diese Lizenzen ja verwendet werden. Und Lessig hat darüber gesprochen, wie die Demokratie das Internet überleben kann. Also keine kleine Frage, die er sich da jetzt vorgenommen hat. Und er argumentiert da in seinem Talk, dass sich auch in einer repräsentativen Demokratie immer wieder Eliten bilden und dass die den Kontakt zur Gesellschaft auch immer wieder verlieren. Und was man jetzt von Wikimedia oder Wikipedia besser gesagt lernen könne, das sei, dass mehr normale Bürgerinnen und Bürger in so einen Entscheidungsprozess eingebunden werden müssten, dass man mehr experimentieren müsse und dass man dadurch auch das Vertrauen wieder steigern könne.
Ja, dann gab es ja noch ein anderes Thema, was für Aufregung gesorgt hat, nämlich in den USA in dieser Woche. Hat denn Lawrence Lessig dazu etwas gesagt?
Ja, der ist in bestimmter Art und Weise involviert. Also da geht es um das MIT, das Massachusetts Institute of Technology. Das ist unter Druck geraten, weil dort hohe Spenden von Jeffrey Epstein angenommen wurden. Das ist der Mensch, der wegen ziemlich schweren sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen zum zweiten Mal in Haft saß und sich in seiner Zelle selbst getötet hat. Und der Direktor des MIT Media Lab, Joichi Ito, der ist deswegen zurückgetreten. So, welche Rolle spielt jetzt Lawrence Lessig? Der ist selbst Gastprofessor am MIT ab und zu und der ist mit Joy Ito eng befreundet. Und in seinem Blogpost diese Woche hat er Joy Ito mit ziemlich missverständlichen Argumenten in Schutz genommen. Ich habe vor der Konferenz mit Lessig gesprochen und da hat er mir das so erklärt.
I needed to make it clearer. My own view is you should not take
this. Ich hätte das deutlicher sagen sollen. Meiner Ansicht nach solltest du dieses Geld nicht nehmen. Aber ich bin nicht König. Ich kann die Regeln nicht ändern. Es ist besser, wenn du das Geld nicht nimmst, aber wenn du es nimmst, dann musst du es anonym machen, sodass du dich nicht zu einer Rufsäuberungsmaschine machst.
Ja, und dann geht Lessig auch so weit zu sagen, dass Anonymität besser ist als Transparenz, weil das System auch nicht besser machen würde, beziehungsweise weil das ganze System nur sehr schwer änderbar ist. Und gerade nach dem Talk heute, wo er anregt, über das Wir neu nachzudenken und die Demokratie zu erneuern, da wundert mich diese Haltung ganz besonders, zumal ja Anonymität auch nur für die große Öffentlichkeit gelten würde. Ein starkes Netzwerk behalten diese Menschen, die da spenden, ja trotzdem.
Und das wurde ja wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, dann schon diskutiert heute, oder?
Nee, das wurde es nicht. Man hat auf Twitter gesehen, dass Menschen da nachgefragt haben. Im Saal selbst wurde nicht nachgefragt. Und die Macherinnen und Macher der Konferenz, die haben jetzt auch keinen Raum organisiert, wo Gespräche über dieses Thema hätten stattfinden können. Und das wundert mich schon. Nicht nur, weil viele der Forderungen, mit denen Netzpolitik.org vor 15 Jahren gestartet hat, also freies Wissen, freie Lizenzen, Open Source, die am MIT geboren und erforscht wurden, sondern auch, weil ja das ganze Thema Spenden für NGOs und Vereine in Deutschland ein Thema sind. Und gerade die Organisationen, die ja so selbsternannt für das Gute eintreten, müssten sich ja schon darüber Gedanken machen, woher kommt das Geld.
Also ein Thema, was auch nach dieser Konferenz weiter diskutiert werden sollte, Spenden und Finanzierung für NGOs und Vereine. Danke, Jenny Gensmer. Sie war heute für uns bei der Netzpolitikkonferenz in der Berliner Volksbühne dabei. Ja, und hier zum Ende von Fazit kehren wir nochmal an ein Anfangsthema zurück. Beim Blick in die Feuilletons vom Samstag kam Paul Stenner an einem Jubilar natürlich nicht vorbei.
So kurz vor dem Wochenende nehmen sich die Blätter die Ruhe für zeitenübergreifende Themen. Alexander von Humboldt, der vor 250 Jahren geboren wurde, steht im Zentrum des feuilletonistischen Kosmos. Die Welt zitiert den Humboldt-Enthusiasten Goethe, der dem Forscher für einige Tage zuhören durfte und glaubte, sie würden ihm wie Jahre scheinen, weil Humboldt so voller Wissen war. Bismarck hingegen fand Humboldts Vorträge auch langdauernd, weil ihn der Stoff nicht interessierte. So schwankte der Parteien Gunst und Hass. Ganz aktuell lobt die Welt die Weisheit dieses Lehrsatzes. Wer die Natur nicht empfindet, wird ihr ewig fremd bleiben. Humboldt, der von den Naturerscheinungen glaubte, sie seien zugleich moralisch für das sie dankbar empfindende Herz, gilt der Welt als der, Zitat, noch zu entdeckende Hoffnungsträger für eine völlig neue Naturansicht. Der Tagesspiegel listet viele Stimmen vor allem aus Lateinamerika auf, wo der wohl berühmteste deutsche Forscher weitaus bekannter ist als in seiner Heimat. Und fügt die Einordnung des Kölner Historikers Michael Zeuske an, der sagt, Alexander von Humboldt war in gewissem Sinne ein atlantischer Intellektueller, nicht nur ein deutscher, französischer oder europäischer. Ein deutscher Weltgeist eben. Die Taz, die immer alles etwas anders macht, schaut statt auf Humboldt auf seinen langjährigen Freund und Reisebegleiter Aimé Bonpland. Sie blättert ein ziemlich wirres und farbiges Leben über mehrere Kontinente hinweg auf, für das Bonpland neben heldenhaften Zuschreibungen als Naturforscher und Arzt auch das Etikett früher Hippie verliehen wird. 1858 verstarb Bonpland in Lateinamerika und die Taz gibt das Wort den Guarani-Indianern, die ihn verehrten als Weisen. Karai Arandu, der Mensch, der das Licht in seinem Geist trägt. Das Feuilleton schreitet um Jahrzehnte voran. Wir sind bei den Hohenzollern und ihren Bemühungen, sich von antisemitischen Umtrieben freizusprechen, um auf das zugreifen zu können, was der Clan für sein Familienerbe hält. Die Taz listet hässliche Äußerungen, unter anderem aus einer Untersuchung der Historikerin Carina Urbach auf, die folgendes Zitat liefert. »Juden und Mücken sind eine Pest, von der sich die Menschheit so oder so befreien muss. Ich glaube, das Beste wäre Gas.« Dieser Mordappell stammt nicht vom notorischen Hitler, sondern von Ex-Kaiser Wilhelm II. Aus dem Jahr 1920. Weiter geht's in der Geschichte. Die Neue Zürcher Zeitung erinnert daran, dass sich vor 50 Jahren am 16. oder 17. September zum letzten Mal die Beatles getroffen haben, um ihre Band aufzulösen. Dabei sei es nur noch um Geld gegangen und wieder einmal hässlich geworden. Jedoch kam es anders, erzählt die NZZ. Erst spät konnten sich John und Paul eingestehen, dass sie bei allem Neid, bei aller Rivalität die Stimulation und Inspiration des anderen brauchten. Und wo wir gerade in Großbritannien sind, eilen wir noch ein paar Jahre weiter in die Gegenwart und lesen in der Zeit, zerstört Boris Johnson die britische Demokratie? Die Zeit mahnt, gedanklich und sprachlich die Nerven zu behalten, denn sie vertraut auf die Institutionen der Insel, obwohl sich in der Brexit-Debatte auch das Unterhaus nicht mit Ruhm bedeckt habe. Fazit und Ausblick, Das Risiko, das er mit seiner Brexit-politischen Aggressivität eingeht, ist enorm. Es droht eine Verwandlung des traditionell eher entspannten britischen Konservativismus in eine ressentimentgeladene nationalistische Rechte, schreibt die Zeit und will wohl andeuten, es könne in Britannien bald zugehen wie in den USA. Doch sie schaut gelassen aus der Vergangenheit in die Zukunft. Dass Boris Johnson die Demokratie zugrunde richten würde, ist eine Legende. So beruhigt können wir Ihnen ein schönes Wochenende wünschen.
Tja, und wir beenden auch diese Fazitsendung. Susanne Burkhardt wünscht eine gute Nacht.